The narrow road to life eternal.
Der schmale Weg zum ewigen Leben. Zeugnis von Lydia Dube, erzählt von Onkel Erlo Stegen. Renne, um den Preis zu empfangen. Sie fand sich wieder auf einem Sportfeld und wurde gesagt, renn, renne nicht nur so, als wenn du zur Endlinie kommen willst, sondern um den Preis zu empfangen. 1. Korinther 9, 24 und auch 2. Timotheus 2, Vers 5. Jeder, der nicht fähig war, mit aller Kraft zu rennen, konnte nicht auf dem schmalen Weg weitergehen. Diejenigen, die den Preis empfangen haben, durften den Berg des Herrn besteigen. An diesem heiligen Ort durften sie vor die Majestät Gottes kommen und Segen und Gerechtigkeit empfangen. Und nur solche waren diejenigen, die Gott suchten, die ihn suchten. Nur sie wurden genannt, die Gott suchten. Suchten das Gesicht Gottes von Jakob. Psalm 24, 3, 5 und 6. Durch die Gnade Gottes kam Lydia auch durch diesen Test. Aber der Hauptpunkt der Untersuchung war noch nicht vorbei. Menschen aus verschiedensten Berufsgruppen, Theologen, Lehrer, Doktor, Richter, Soldaten, Verkäufer, Manager und normale Arbeiter, alle kamen vor die Kontrollkommission. Und der Oberste dieser Kommission war jemand, gekleidet in einem weißen Gewand mit einem goldenen Gürtel. Offenbarung 1, Vers 13. Im Licht der Ewigkeit und in dem Licht des Gerichtes Gottes wurden alle ihre Taten, die sie getan hatten in ihrer Arbeit oder in ihrem Dienst, offenbart. Ein Pastor wurde als erstes gerufen und in dem gleichen Moment war seine ganze Gemeinde vor ihm, die Gemeinde, zu der er während seines Lebens predigte. Es wurde dem Prediger dann gesagt, predige jetzt. Und als er diesem Wort gehorchte und anfing zu predigen, wurde das Buch geöffnet und seine Worte wurden verglichen mit den Worten in dem Buch. Wenn immer der Prediger ein Wort gesagt hat, etwas gepredigt hat, was nicht genau übereinstimmte mit dem Buch und mit dem, was in dem Buch stand, wurde sofort gesagt, nicht recht. Zudem wurde sein Leben verglichen mit seiner Predigt. Die Worte, die er anderen gegenüber äußerte, wurde mit seinem Leben verglichen. Auch sein Verhalten zu Hause, in der Familie, seine Arbeit. Während der Prediger predigte, schien das Licht Gottes über die Mitglieder in der Gemeinde. Alles, was versteckt und nicht sichtbar war, geheim, wurde ganz klar. Versteckte Sünden wurden offenbar, geheime Gedanken und Motive wurden aufgedeckt und die Reaktion der Christen zu dem oder das wurde klar sichtbar. Die Gedanken der Menschen und alles, was ein menschliches Auge nicht sehen konnte, war jetzt zu lesen auf der Person wie ein offenes Buch. Zum Beispiel, ein Mann saß in der Gemeinde und hat geträumt im Gottesdienst. Ein zweiter saß ganz nervös und schaute auf seine Uhr und sagte ärgerlich zu sich selbst, wann ist er endlich fertig mit dem Gottesdienst? Es ist Zeit, aufzuhören. Ein dritter, der die Worte des Pastors hörte, wie er ihn anklagte, hat in seinem Herzen protestiert und gesagt, nein, was will er von uns? Ich kann da nicht zuhören. Das ist wirklich genug, sagte dieser Mann in seinem Herzen. Der vierte Mann saß in der letzten Reihe, hat in der Nase gebohrt und seinen Kopf hängen lassen, immer tiefer und tiefer und fiel endlich in den Schlaf. All das, was passierte, wurde aufgeschrieben in einem Buch. Und dieses Buch ist das entscheidende Dokument an dem Tage des Gerichts, wenn jeder Rechenschaft geben muss. Nachdem kamen Menschen verschiedenster Berufe vor ein Komitee. Lehrer mussten Verantwortung darüber abgeben, ob sie ihre Autorität richtig gebraucht hatten. Und ob sie das Leben und den Geist ihrer Studenten gut beeinflusst hatten oder zum Schlechten. Ärzte wurden gefragt, ob sie wirklich barmherzig und freundlich waren und sich gut verhalten hatten mit Respekt gegenüber ihren Patienten. Mit Mitgefühl und ob sie wirklich alles getan haben, was in ihrer Macht stand. Alle Gerichtsentscheidungen, die irdische Richter abgegeben hatten, wurden unter einem Mikroskop untersucht, zu sehen, ob sie ihre Rechte irgendwie überschritten hatten und andere falsch gerichtet hatten. Wenn das Gericht die Gerichtsentscheidungen eines Richters ungerecht in dem ewigen Licht erschienen, wurde die Person zur Seite gestellt. Wenn die Zeit kam, für die Verkäufer und Geschäftsmenschen und verschiedenen Arbeiter vor Gericht zu erscheinen, wurde sehr viel Falsches, Unehrlichkeit, Faulheit, Stehlen und verschiedene falsche Dinge wurden gefunden und offenbart. Es war unmöglich, vor dem himmlischen, ewigen Licht wegzurennen und sich zu verstecken. Lydia hat nicht gesehen, es wurde ihr nicht gezeigt, was mit den Menschen geschah, die durch diesen Test des Komitees über ihren beruflichen Tätigkeiten, die da durchgefallen sind in dem Test, das wurde Lydia nicht geschaut, was mit ihnen geschah. Vielleicht werden wir in der Ewigkeit herausfinden. Das Unglaubliche ist, dass diese Leute schon eine lange Zeit auf dem schmalen Weg waren und viele Schwierigkeiten schon überwunden hatten, so wie Lydia. Sie waren auf dem wahren, schmalen Weg. Ist hier nicht etwas, worüber wir nachdenken sollten? Ist hier nicht etwas, was wir wirklich überlegen müssen? Etwas ganz fundamental Wichtiges? Mit den Schwierigkeiten, Tests und Untersuchungen der Kontrollstation? Hinter sich kam Lydia immer näher an die Siegeslinie. Wer möchte kommen? Plötzlich kam eine Gruppe von Menschen in weißen Gewändern. Sie hielten Hände, als sie auf sie zukamen. Der Leiter dieser Gruppe schien ganz besonders mit einem außergewöhnlichen Licht, das aus seinem Gewand schien. In einer Hand hielt er ein Buch. Alle anderen folgten ihm wie Soldaten. Kraftvoll und sicher. Die Aufgabe dieser Gruppe war, diejenigen zusammenzusammeln, die erfolgreich diese Untersuchungen überstanden hatten. Sie zwangen niemanden. Diese hellen Gestalten riefen laut: Wer will mit uns kommen? Lydia stand als Letztes, ging als Letztes in die Reihe, um ihnen zu folgen. Nach einer Weile kamen sie an einen wirklich wunderschönen Ort. Der Leiter rief alle auf zum Gebet. Jeder musste seine Wünsche, seine Bitten, sein Verlangen vor Gott bringen. Lydia sah und realisierte, dass sie nicht mehr länger über ihre irdischen Dinge in ihren beteten, sondern dass alle ihre Wünsche der Zukunft zugewandt waren und ihre Herzen waren erfüllt nur mit dem Willen Gottes. Sie bat nicht mehr für irdische Verlangen. Lydia betete zum himmlischen Vater: Herr, hilf mir, mach mich fähig, treu zu sein in dem, was du für mich vorgesehen hast, dass ich jedes Wort erfülle von dem, was du mir sagst zu tun. Das Mädchen selbst realisierte nicht, was sie bat, und damit reflektierte sie, dass sie nicht unbewusst einen höheren Willen äußerte. Während ihres Gebetes schrieb der Leiter alles in ein Buch auf. In dieser Gruppe realisierte Lydia, dass da zwei Menschen von ihren Menschen waren, von ihrem Volk. Sie erlebte sie und realisierte, wer sie waren. Und das war was ganz Besonderes für Lydia. Sie kannte diese Leute und wie sie selbst gehörten sie dem Zulu-Stamm an. aber ihre Gesichter waren so verändert, dass sie sie nicht erkennen konnte. All das ist sehr schwierig in Worte wiederzugeben, aber trotzdem, alles, was Lydia erlebt hat, das zeigt uns alles, dass außer dem irdischen Leben noch ein anderes existiert. Es ist wahrlich eine neue Art der Existenz und ein Kontakt, der unverständlich ist für das menschliche Gehirn. Als Lydia auf die himmlische Stadt zuging, wurden ihr ganz besondere Wahrheiten offenbart, eine nach der anderen. Sie waren besondere, wunderbare Lehren für uns. Zum Beispiel wurde ihr das Folgende gesagt: Du kommst jetzt in eine Stadt, wo niemand reinkommt, außer wenn seine Sünden vergeben sind. In dieser Stadt lebt jeder in absoluter Harmonie, dankend und preisend den Herrn Jesus allein. Nur die, die treu waren, die Christus treu waren in allem, ihm folgten, können hier leben. Menschen, die über die Sünde anderer sprachen, die andere richteten, die sich nicht bekehrten, während sie auf der Erde waren, konnten nicht hereinkommen. Jeder, der in die himmlische Stadt eintreten will, muss Gottes Ruf gehorchen. Jeder, der das Paradies erleben will und hereinkommen will, muss Gottes Willen anerkennen, dass es des Gottes Wille, sein Leben hier auf Erden regiert. Wenn der Herr für irgendeinen Grund den Wunsch einer Person zurückwies, dann musste diese Person auch bereit sein, diesen Wunsch abzugeben. Und wenn der Herr etwas segnete, dann musste die Person es auch segnen. Kein Heuchler oder eine stolze Person darf in die himmlische Stadt unseres Königs und Herrn eintreten. Obwohl Lydia viel mehr gehört hatte, konnte sie sich nicht an alles erinnern. Aber was wir gehört hatten, war schon genug. Wir sollten die Frage aus Offenbarung 6, Vers 17 uns selbst stellen. Der große Tag seines Zorns kommt, und wer wird fähig sein zu stehen? Die Ziellinie. Lydia kam dann zur Ziellinie. Ein hell leuchtender Engel stand an dem Tor vom Paradies und reichte seine Hand aus zu ihr, streckte seine Hand aus zu ihr. Und in dem Moment hörten diejenigen, die um ihr Bett standen: Ein Engel steht dort. Lydia hat das gerufen. Er ruft mich. Könnt ihr ihn nicht sehen, den Engel? Er steht dort. Er steht noch immer dort. Das waren ihre letzten Worte. Dann schloss sie ihre Augen und wurde still. Ihr Atmen hörte auf und ihr Puls war nicht mehr. Ihre Lippen und die Enden ihrer Finger wurden blau. Lydia war tot. Sie starb am 8. April 1973 um 15 Uhr. Ihre Freunde knieten neben ihrem Bett, weinend und betend. Natürlich, sie baten nicht für ihre Auferstehung. Sie dachten nicht mal daran. Sie beteten nur: Herr, lieber Herr Jesus, sie war eine unglaubliche Hilfe für uns. Wer wird diese Leere füllen? Wer wird ihren Platz einnehmen? Lydias Auferstehung. Eine von Lydias Verwandten brachte ihre Kleidung für die Begräbnis. Ihr Körper wurde gewaschen und für das Begräbnis vorbereitet. Die Beerdigung sollte am nächsten Morgen stattfinden. An dem Abend gingen alle weg, aber da war ein Licht an in dem Raum, wo Lydia lag. Eine ihrer Kollegen, eine schwarze Frau, wollte an ihrem Bett bleiben. Bis zum Morgen wollte sie bei der Toten bleiben. Es war sehr spät in der Nacht, als das Wunder geschah. Lydia bewegte sich plötzlich im Bett und dann setzte sie sich auf. »Oh, ist es dunkel hier«, sagte sie und schaute verwundert umher. »Alles hier ist so dreckig und dunkel. Und diese dreckigen Wände«, sagte sie. Sie erklärte uns später, dass nachdem sie wieder zur Erde kam, alles sehr dreckig und dunkel erschien im Vergleich zu dem, was sie im Paradies gesehen hatte. Sich zu dieser Kollegin, zu dieser Person wendend, die bei ihr war, fragte sie nach etwas zu essen und zu trinken. Und das, obwohl sie die letzten 10 bis 15 Tage nicht fähig war, irgendetwas zu sich zu nehmen. Nachdem sie fertig gegessen und getrunken hatte, stand sie auf und lief im Raum herum. Das war so ein frohes Gefühl für sie. Besonders, weil sie für so lange Zeit in ihrem Bett gefesselt gewesen war und nicht laufen konnte. Ihre Kraft kam schnell zurück. Sie hatte keine Schmerzen mehr. Sie war sozusagen gesund. Die himmlische Stadt. Jetzt möchte ich gerne mit euch teilen, was Lydia uns erzählt hat von dem, was geschah, als der Engel ihr erschien. In dem Moment, als der Engel seine Hand ihr ausstreckte und sie mitnahm, fühlte sie eine Art von Schock in ihrem Körper. Das war, als der Geist den Körper verließ. Die erste Person, die sie im Paradies traf, war Christus selbst, der sie grüßte. Lydia sah viele Menschen in hell scheinenden Gewändern. Sie bekam den gleichen, das gleiche Gewand wie die anderen. Obwohl da keine Sonne war oder keine andere Lichtquelle, war die himmlische Stadt mit einem wunderbaren Licht, unglaublichen Licht erfüllt. Jesus Christus selbst war das Licht, das alles durchdrang und alles offenbarte, was normale Menschen nicht sehen können. Das Licht, das aus Jesus kam, ist nie dunkler geworden und deswegen gab es nie eine Nacht. Da war auch keine große Hitze oder Kälte. Die Menschen, die um Lydia herum waren, waren von allen Ländern der Erde und von der größten Auswahl von Sprachen, die verschiedensten Sprachen. Sie konnten einander verstehen. Sie sprachen in wunderschönen Dialekten, die hörten sich wunderschön an. Und jeder, der in die himmlische Stadt eintrat, konnte das verstehen. Verschiedene Stämme oder Hautfarben existierten hier nicht. Es gab keinen Unterschied in verschiedenen Meinungen oder Ansichten. Alle waren einig. Eine unbeschreibliche Harmonie herrschte dort. Und der himmlische Friede brachte jeden und alle zusammen. Unter diesen himmlischen Bewohnern war kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Jeder war gleich. Es war ein neues, noch nie bekannt, es war ein ganz neuer, unbekannter Art von Leben. Und Lydia war nicht in der Lage, es zu beschreiben. Als der Herr auf der Erde war, sagte er, in der Auferstehung werden sie nicht heiraten, aber so wie die Engel des Himmels sein. Das ist aus Matthäus 22, Vers 30. Die Bewohner der himmlischen Stadt lebten wunderbar. Ihre Häuser, ihre Wohnungen waren unbeschreiblich. Was uns daran erinnert, an das Wort in Johannes 14, Vers 2. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. In der Mitte der Stadt war eine enorm große Halle mit einem wunderbaren Thron. Und auf diesem Thron saß das himmlische Lamm, der Herr Jesus Christus, in aller seiner majestätischen Majestät, seiner Ehre und Herrlichkeit. Des Herrn Gesicht schien so hell, dass niemand ihn direkt anschauen konnte. Es machte einen blind, so beschrieb es Lydia. Jeder beugte seine Augen und kniete sich nieder und sagte, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herren. Und die ganze Erde ist voll von seiner Ehre. Jesaja 6, Vers 3. Alles war erfüllt von dem Singen der himmlischen Herrschaften. Dort, es gibt keine irdischen Worte, die diese himmlischen Dinge beschreiben können. Treffen mit dem Herrn. Nach dem Lied lud der Herr alle ein zu sich. Er gab jedem von ihnen 3 Früchte, ähnlich wie Trauben. Auch Lydia bekam diese Früchte. Als sie sie aß, fühlte sie eine unbekannte Kraft, die in ihr aufsprang. Wahre Liebe herrschte zwischen den Menschen in der himmlischen Stadt. Jeder achtete auf den anderen und respektierte den anderen. Die Einstellung zu Erwachsenen und Kindern war das gleiche. Menschen sprachen auch nicht zusammen. Da war kein Gerede hier und da und ein Geräusch. Friede und Gottes Ruhe herrschte überall. Die Gedanken und Wünsche und Verlangen eines jeden waren auf den Thron gerichtet. Jeder hat volle Aufmerksamkeit dem gegenüber, was Jesus sagte. Niemand ging seinen eigenen Weg. Eines jeden Augen waren fest auf den, der auf den Thron saß. Seine Ehre und seine Majestät war so groß, dass alles, was sie auf Erden erlebt hatten, vergessen war. Tränen, Traurigkeit, Leid, verschiedene Leiden oder Verletzungen waren nicht mehr. Plötzlich rufte der Herr Lydia und sagte: Deine Freunde auf Erden weinen um dich. Ich möchte dich zurücksenden. Obwohl es ihr so gut ging im Paradies, hat sie in irgendeiner Art und Weise dem Willen Gottes widerstanden. So wie vorher war sie bereit, seinen Willen zu tun und zurückzugehen, aber mit einer Bitte. Wenn ich wieder zurück zur Erde gehen soll, dann bitte erlaube nichts zwischen uns zu kommen, das uns trennen würde. Selbst wenn die kleinste der Sünde in mein Herz und Leben kommen würde, dann bitte mit deiner Liebe und Gnade zeige es mir, so dass ich es sofort recht machen kann, so bald wie möglich recht machen kann. Erlaube mir, mit dir verbunden zu sein auf Erden, so wie ich jetzt mit dir hier im Himmel verbunden bin. Vor dem Lydia die himmlische Stadt verließ, zeigte ihr der Herr einen großen Ball und sagte: Lydia, Menschen auf Erden denken, dass sie etwas von mir verstecken können und Sachen geheim halten können von mir. Aber schau diesen Ball. Als Lydia diesen Ball anschaute, sah sie die ganze Erde. Massen von Menschen waren wie kleine Ameisen hier und da. Sie bissen einander und sprachen schlecht, stritten und argumentierten miteinander. Sie waren eifersüchtig, voller Hass, redeten schlecht übereinander und verführten einander. Und wie versuchten sie es zu verstecken? Aber wahrlich, nichts konnte versteckt werden vor dem himmlischen Beobachter. Das ist auch durch das Wort Gottes in Daniel 2, Vers 22 und 28 gesagt. Er offenbart die tiefen und geheimen Dinge. Er weiß, was in der Dunkelheit ist, und das Licht bleibt mit ihm. Aber da ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, und der zeigt König Nebukadnezar, was in den letzten Tagen sein soll. Und auch in Matthäus, das war Daniel 2, 22, Vers 28, und jetzt in Matthäus 10, Vers 26. Fürchte nicht diejenigen, denn nichts ist versteckt, was nicht offenbar werden soll, was nicht sichtbar werden soll. Das Licht, das im Himmel ist, ist nicht das, was wir hier haben. Da ist kein Ding, was versteckt ist, geheim ist im Himmel. Alles ist offenbar und sichtbar, so wie wir hier sitzen. Derjenige, der hinter dir sitzt, ist versteckt durch deinen Körper, durch deinen Kopf. Aber dort, alles ist sichtbar. Hier in dieser Welt können wir die Fenster zumachen, die Gardinen zumachen, die Tür schließen und sagen, ich bin versteckt jetzt, niemand sieht mich. Aber im Himmel ist alles sichtbar. Und das Leben, das dort gelebt wird, scheint ein Leben zu sein. Die Menschen dort sind eins, perfekt eins, komplett eins. Jeder dort hat sein Ohr eingestellt auf den Herrn und hört, was sagt der Herr jetzt? Als ich dorthin kam, sah ich keinen Schwarzen, Weißen oder Inder. Das gab es dort nicht. Es war ein anderer Körper, ein neuer Körper, ein Körper, den wir nicht beschreiben können. Und eine andere Sache hier in der Welt, wir sehen das Lächeln einer Person. Aber dort siehst du nicht nur das Lächeln, du siehst das Herz. Gott sieht das Herz. Und wir können gesegnet sein durch das Lächeln, aber er sieht die Wahrheit. Und dort sah ich die ganze Welt wie ein runder Ball. Und er hat mir gesagt und gesagt, schau, schau runter auf die Erde, du siehst alle Menschen. Und er sagte, siehst du diese Frau, wie sie ärgerlich wird und ist? Und wie sie ihren Mann beschimpft? Und der Herr hat dann das, was in ihrem Herzen war, genommen, die Bitterkeit, diesen Groll, und hat es auf die Brust getan, so dass man es sehen konnte. Der Herr konnte einfach die Gedanken einer Person nehmen und sie offenbaren, und du konntest sie auf der Stirn der Person lesen. Guck nur die Menschen an. Sie sagen, das sind Dinge, die sie verstecken können. Sie können etwas verstecken, aber sie wissen nicht, dass alles für mich klar, offenbar ist. Was ich sagen kann, als ich in der Bibel gelesen habe, habe ich gelesen, wir sollen heilig sein, wie er heilig ist, und dass wir uns trennen sollen und weggehen sollen von aller Bosheit. Aber seit dieser Zeit sehe ich es in einem anderen Licht. Und ich sehe es aus einem Blickwinkel, wie ich es vorher noch nicht gesehen habe, bevor Gott mir Dinge in diesem Licht gezeigt hat. Ich sehe es jetzt in einem anderen Licht. Und das möchte ich nur unterstreichen und betonen. Selbst wenn es etwas Kleines ist, es kann nur ein Ärger in deinem Herzen sein, dass du ein bisschen ärgerlich bist in deinem Herzen. Und der Herr kann das nehmen, obwohl es niemand gesehen hat, niemand gemerkt hat. Aber er kann etwas Großes daraus machen, er kann es offenbaren. Und eines, der Herr möchte keine Heuchelei. Er möchte das, was du sagst, muss die Wahrheit sein. Als ich diese Dinge von Lydia hörte, habe ich sie gefragt. Sag mir, warst du nicht schockiert und traurig, als du hörtest, dass der Herr dich wieder zur Erde schicken möchte? Schockiert? Traurig? Fragte sie mich erstaunt. Wie kann das sein? Gottes Willen zu wissen und ihn zu erfüllen, das ist einfach himmlisch. Es ist ein Privileg, ein Vorrecht und extrem befriedigend. Gehe ein und wandle. Liebe Freunde, der Herr spricht mit uns, und diese Worte sind wie ein Befehl. Gehet ein durch die enge Pforte, wandelt auf dem schmalen Weg. Es ist Gottes Wille, uns zu erretten und uns ewiges Leben zu schenken. Wenn wir seinen Willen nicht erfüllen, bringen wir über uns selbst ewige Verdammnis und unvorstellbare Qualen. Deswegen wähle ein für allemal den schmalen Weg. Doch dürfen wir nicht vergessen, dass der schmale Weg der Weg der Reinigung ist. Es ist ein Weg des Krieges und Sieges über Sünde. Diejenigen, die auf diesem Weg gehen, können das Christentum nicht mit der Welt mischen, weil das, was Lydia gezeigt wurde, könnte auch uns passieren. Der Mann auf dem schmalen Weg hatte Mehl und Zucker gemischt, und als Gott ihn anwies, es zu trennen, konnte er das nicht. Wir neigen dazu, das Christentum mit verschiedenen Dingen, die uns gefallen, zu mischen. Aber der Herr wird das nicht tolerieren. Der schmale Weg ist der Weg, auf dem wir Jesus folgen. Und sobald wir unseren Fuß auf diesen Weg setzen, müssen wir notwendigerweise auch durch die schmale Pforte gehen und alles hinter uns lassen, was uns mit der Welt verbindet. In Matthäus 7, Vers 14 sagt das Wort Gottes: Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden. Ja, es ist wahr, dass da wenige sind, die ihn finden, unentschlossene Geister oder oberflächliche Herzen können es nicht finden, die auf beiden Seiten hinken, werden es nicht finden. Solche, die das Christentum auf die leichte Schulter nehmen oder nach äußerer Erscheinung handeln, können den Weg auch nicht finden. Nur diejenigen, die sich auf nichts anderes verlassen und von ganzem Herzen die Wahrheit suchen, werden ihn finden. Es ist einfach zu sagen, wir sind alle Gottes Kinder. Eines Tages werden wir uns alle zu seinen Füßen treffen. Ja, das denken wir und überzeugen uns gegenseitig, dass es wahr ist. Lasst uns sehen, was der Herr darüber sagt. In Psalm 24, Vers 3 stellt er uns allen eine Frage, die uns eigenartig erscheint, die nicht in unser Verständnis passt. Die Frage ist, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Es ist das kleine Wort wer in der Einzahl, das darauf schließen lässt, dass es nicht viele sein werden. Es erweckt den Anschein, dass es nicht viele sein werden. Möge der Herr uns schenken, dass wir in unserem Leben, in unserem christlichen Leben, die schmale Pforte finden und den Weg, der zum ewigen Leben führt, und dass wir darauf bleiben bis ans Ende. Der Herr sagt in Offenbarung 3, Vers 5 und Vers 21, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinem Thron. Die Entscheidung liegt bei dir. Liebe Freunde, ich bin mir bewusst, dass ich Rechenschaft geben muss für jedes Wort, das ich hier geteilt habe. Ihr könnt verstehen, warum ich so rede, wie ich rede, nachdem ich so etwas miterlebt habe. Ich muss euch die Wahrheit sagen, ob sie schwer und bitter ist oder nicht. Ich muss es tun, obwohl es sein könnte, dass ihr mir den Rücken zudreht und sagt, ich will ihn nicht mehr hören. Wir sind es nicht gewohnt, solche Dinge zu hören. Solche Predigten sind uns nicht angenehm. Die Entscheidung liegt ganz frei bei dir. Ich muss treu sein in dem, was Gott mir anvertraut hat. Ich weiß, dass der Tag kommen wird, an dem ich vor dem Richter aller Richter stehen muss. Er wird mich fragen, Erlo, warst du treu? Hast du den Leuten das gesagt, was ich von dir erwartet habe? Oder wolltest du von ihnen gepriesen werden und ihnen Sachen sagen, die ihnen gefallen? Denkt ihr, dass ich Gott gefallen werde, wenn ich nach den Wünschen der Leuten gehe? Um keinen Preis, deswegen kann ich es nicht anders tun. Was ist mit euch, Freunde? Möchtet ihr nicht mit denen sein, die wahrhaftig Christus nachfolgen? Kannst du wahrhaftig allem absagen, was dir in diesem Leben teuer und kostbar ist, um Christus zu gewinnen? Der Apostel Paulus schreibt, was immer mir Gewinn war, habe ich als Verlust gerechnet für die große Erkenntnis und den Wert der Erkenntnis des Herrn. Das ist Philipper 3, Vers 7 bis 14, wo es auch heißt, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, aber die Gerechtigkeit Gottes, die durch Glauben kommt, dass ich ihn erkenne und die Kraft seiner Auferstehung und mit ihm auch seine Leiden erlebe, so dass ich die Auferstehung miterleben kann. Ich habe jetzt leider nicht die genauen Worte, aber es ist Philipper 3, Vers 7 bis 14. Zum Abschluss hier. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so überaus Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefer Wunsch, mit ihm verbunden zu sein, Darum will ich nichts anderes wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Darum werde auch ich, dass ich meine feste Hoffnung unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Zum Abschluss möchte ich hinzufügen, dass Lydias Erlebnisse vor und nach ihrem Tod für viele eine kostbare Perle sein werden. Aber für andere wird es ein Anstoß und ein Streitpunkt sein. Sie werden versuchen, andere zu überzeugen, dass es nicht wahr ist, sondern eher ein Punkt menschlicher Gedanken und Fantasie, ein Produkt menschlicher Gedanken und Fantasie. Ich verstehe sehr gut, warum es Satan nicht gefällt. Das, was Lydia gezeigt wurde, ist ein klares Bild von einem Gläubigen, der Jesus nachfolgt und mit ihm wandelt. Aber nur durch solche Dinge kann ein geistliches Erwachen kommen, welches das echte Resultat eines wahrhaftigen Lebens mit Jesus Christus ist. Ihr jungen Leute, Mütter, Väter, wir haben gehört heute, dass wir nicht von diesem Licht weglaufen können und uns verstecken können. Deine Eifersucht, dein Neid, dein Hass, deine Lügen, dein Stehlen, dein Afterreden. Es ist alles klar und sichtbar für den Herrn. Die Bibel sagt, heute, wenn du das Wort Gottes hörst, wenn du seine Stimme hörst, verhärte nicht dein Herz. Hast du nicht das Verlangen, dass dein Wort in dem Buch des Lebens aufgeschrieben wird? Heute ist der Tag, wo du noch die Gelegenheit hast. Bleibe nicht mit Sünde. Bekenne, bringe alles Böse zu seinem Licht heute. Bekehre dich, so dass eines Tages du in Weiß gekleidet sein kannst. Wir möchten Baba Dube bitten, mit uns abzuschließen, und während er kommt, möchte ich noch sagen, dieses Buch, alles, was wir gehört haben, von heute Morgen bis heute Abend, alles ist bereit in Buchform. Es ist hier in unserem Mediaraum, Tape Room, kann man es kaufen für einen kleinen Betrag von 40 Rand, und es ist das wert. Vor dem ich bete, meine Schwester, als es gesagt wurde, dass sie gestorben war, und ich musste nach Hause gehen, um zu Hause es zu sagen, dass sie gestorben war. Und als ich diesen Land Rover fuhr, habe ich viele Tränen geweint. Als ich nach Hause kam und meinen Vater traf und ich sagte ihm dann, dass sie fragen, dass er nach Kranskop kommt, weil seine Tochter ist gestorben. Für die, die die Gegend ein bisschen kennen, wenn du hierher kommst, dann gibt es eine Abzweigung und dann gibt es dort eine Farm. Und als sie zurück zum Leben kam, zeugten wir und konnten sagen, dass sie eine Person war, die Christus getroffen hatte. Und so hat Gott die Türen geöffnet, dass sie diese Jugendfreizeiten anfangen konnte unter den schwarzen, weißen Indern. Und so am Anfang waren alle zusammen und die Gottesdienste wurden gehalten. Selbst Dietmar und die, wenn sie, als sie klein waren, begannen sie diese Dienste mit ihr. Und nachdem zeigte Gott ihr, dass sie anfangen sollte mit Gottesdiensten für diese jungen Männer, dass sie anfangen sollte, ihnen zu helfen. Und am Anfang ist ein Auto rausgegangen, um sie von der Straße zu holen. Aber nach kurzer Zeit kamen die Männer von selbst, so wie ihr gestern gehört habt. Mein Vater, mein eigener Vater, hat etwas erlebt. Er hat verkauft Zigaretten und auch das, was man braucht, um Alkohol zu machen. Und dann hat er einen Traum. In dieser Zeit gab es keine Es gab keine Badewanne in der Zeit. Es gibt nur ein kleines Geschirr dafür. Und mein Vater schwitzte nachts. Und am Morgen fragte meine Mutter, warum schwitzt du so sehr? Und er sagte, bring mir nur etwas Wasser in einem Schüssel, dann werde ich dir den Traum erzählen, den ich hatte. Und er sagte, weißt du, ich habe geträumt, dass ich eine Person mitnahm direkt in die Hölle. Und dann wurde mir gesagt, weil du Alkohol und Zigaretten oder das, was man für Alkohol braucht und Zigaretten verkaufst, wirst du in der Hölle enden. Und dann wurde er danach in ein wunderschönes Haus gebracht. Und es wurde ihm gesagt, schau, wenn du all das lässt, verlässt und dieses Geschäft, was du hast, verlässt und dem den Rücken zukehrst, dann wird das dir gehören, dieser Raum. Und dann, nachdem, rannte er nach Mapumulo, um Onkel Erlo zu sehen und sagte ihm, was Gott ihm gezeigt hatte und sagte ihm, ich hab alle Zigaretten verbrannt und ich habe dieses für Alkohol weggeschmissen, runter die Toilette. Und Onkel Erlo sagte, was denkst du, was meinst du damit? Onkel, selbst meine Brüder haben ein Bruder hat 5 Geschäfte. Aber mein Vater sagte dann zu Onkel Erlo, ich möchte nicht in der Hölle landen. Deswegen findest du in dem Laden eines Christen keine Zigaretten oder das, was man für Alkohol braucht. Und deswegen, wenn du nach Harding oder nach Donnybrook gehst, sie werden das nicht verkaufen. Warum? Weil Gott einen schwarzen Bruder gebraucht hat. Aber seine eigenen Menschen gingen gegen ihn. Und dort, wo er seinen Laden hat, wurde er schuldig erfunden. Und viele Menschen wurden gerufen, zu den Obersten des Stammes gerufen. Und dann hat mein Vater gesagt, der Grund, warum er das nicht mehr verkauft, warum er diese Dinge nicht mehr verkauft. Und dann haben die Menschen gesagt, ja gut, dann ist der Laden nicht gut genug für uns. Aber der Oberste, der Stammesführer in der Zeit, war sehr weise und er sagte, ihr hört die Geister der Verstorbenen. Und wisst ihr, er sagte dann dieser Oberst, der Stammesführer, seht ihr, dass Baba Dube den himmlischen Geist hört? Und können wir dagegen gehen? Und so kam das dann zum Ende dort. Bis heute keine Zigaretten oder Alkohol wird verkauft. Unser Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass wir von diesen wunderbaren Dingen hören können, von denen wir heute gehört haben. Herr, wenn du uns nicht genommen hättest und uns von unseren Sünden errettet hättest, wären wir trockene, weiße Knochen im Grab gewesen. Herr, hilf uns, diesen schmalen Weg zu gehen, dass wir unsere Füße in deine Fußstapfen, da wo du getreten bist, hin tun. Selbst wenn es dornig ist, selbst wenn es ein steiler Hang ist, den wir klettern müssen, hilf du uns in allen Zeiten, zu jeder Zeit, dass wir uns heiligen, dass wir diesen Weg nicht verlieren, den wir gehen müssen. Du hast uns das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus gegeben, dass wir uns reinigen können, um diesen Weg gehen zu können. Amen.